Domradio Bibel. Erkundungen, Erklärungen, Vertonungen.
Hallo und herzlich willkommen bei Domradio Bibel. Ich bin Jan-Hendrik Stehens und freue mich, dass Sie auch in dieser Woche wieder eingeschaltet haben. An den vergangenen Sonntagen haben wir uns mit dem Thema Ehe, Familie und Sexualität beschäftigt. Heute in der letzten Sendung schauen wir, was über Inzucht, Prostitution und Reinheit in der Bibel zu finden ist. Und zum besseren Verständnis hilft uns dabei der Leiter der Erzbischöflichen Bibel- und Liturgieschule Köln, Dr. Gunter Fleischer. Schön, dass Sie auch dieses letzte Mal wieder dabei sind.
Sehr gerne. Guten Abend.
Inzucht ist ja ein Thema, bei dem es ganz im Gegensatz zur Homosexualität, über die wir in der vergangenen Woche gesprochen haben, eher einen Konsens in unserer Gesellschaft zu geben scheint. War das in der Menschheitsgeschichte auch mal anders?
Eigentlich nicht. Eltern-Kind-Verbindungen sind durchgängig verboten im ganzen Kulturraum und in den ganzen Kulturräumen, die wir kennen. Anders sieht es aus bei Geschwisterverbindungen. Also wir wissen zum Beispiel, dass es in Ägypten erlaubt war, dass auch enge Geschwister untereinander heiraten konnten und sogar damit auf dem Pharaonenthron landen konnten.
Dann schauen wir doch gleich mal in das Gesetzesbuch des Alten Bundes, das Buch Levitikus. Sie können schon mal das 18. Kapitel, die Verse 6 bis 10 aufschlagen. Und zuvor hören wir uns allerdings eine Musik an, die mit diesem Thema zu tun hat. Die Musik ist von Richard Wagner, Herr Dr. Fleischer. Was ist das für Musik, die zu diesem Thema passt?
Ja, bei der Vorbereitung zur Sendung haben wir überlegt, was kann hier als Musik hingehören. Und Richard Wagner hat in seiner Oper Walküre, das heißt der zweiten Oper aus dem Ring, dieses Thema Inzucht ja in Musik gesetzt. Es geht um die Geschwisterliebe zwischen Siegmund und Sieglinde, aus der dann Siegfried hervorgehen wird. Und da, wo es zur Verbindung dieser beiden, Siegmund und Sieglinde, kommt, da hören wir nun hinein.
Hören wir nun also einen Abschnitt aus der Walküre von Richard Wagner und direkt danach aus dem Buch Levitikus 18, die Verse 6 bis 10.
Aus dem Buch Levitikus. Niemand von euch darf sich einer Blutsverwandten nähern, um ihre Scham zu entblößen. Ich bin der Herr. Die Scham deines Vaters, nämlich die Scham deiner Mutter, darfst du nicht entblößen. Sie ist deine Mutter. Du darfst ihre Scham nicht entblößen. Die Scham der Frau deines Vaters darfst du nicht entblößen. Sie ist die Scham deines Vaters. Die Scham deiner Schwester, einer Tochter deines Vaters oder einer Tochter deiner Mutter, darfst du nicht entblößen, sei sie im Haus oder außerhalb geboren. Die Scham einer Tochter deines Sohnes oder einer Tochter deiner Tochter darfst du nicht entblößen, denn ihre Scham ist deine eigene Scham.
Verbot der Inzucht im Buch Levitikus, 18. Kapitel, die Verse 6 bis 10. Herr Dr. Fleischer, hier ist immer von Scham die Rede. Was ist damit gemeint?
Ganz einfach der Genitalbereich, weil der Jude, das Alte Testament, immer sehr behutsam von allem spricht, was Sexualität anbelangt. Und da werden die Dinge selten ganz direkt benannt, sondern eher umschrieben. Und hier wird dieser Bereich eben einfach mit Scham übersetzt.
Heute ist es ja in der Regel die weitgehende gesellschaftliche Abneigung, die Inzucht zum Tabu werden lässt. Ein Vorstoß des Ethikrats vor einem Jahr hat ja auch einen gewissen Widerstand in der Gesellschaft hervorgerufen. Sachlich sind es aber auch biologische Gründe. Warum ist hier das Verbot Inhalt eines religiösen Textes?
Das hat wahrscheinlich mit biologischen und ähnlichen Gründen gar nichts zu tun, sondern es geht viel grundsätzlicher um den Schutz des Lebensraums Sippe. Das heißt, die sexuelle Aktivität über den erlaubten Bereich hinaus, der genau definiert ist, zerstört Solidarität und greift in die Rechte eines anderen ein. Deswegen heißt es auch immer, der deckt die Scham dessen und dessen auf. Es geht letztlich darum, dass Menschen immer gedacht werden als in den Bezugsbereich, ich will nicht sagen Verfügungsbereich, aber Bezugsbereich und Zugehörigkeitsbereich einer anderen Person gehören. Und da darf ich nicht einfach hineingreifen. Das heißt, mein Sexualverhalten, meine sexuelle Betätigung muss ich auf den Raum beschränken, der mir wirklich frei zur Verfügung steht, ohne dass es auf Kosten anderer geht. Und dieser Raum wird halt nach den Vorstellungen der Zeit definiert.
Die Sexualität ist heute unser Thema in Domradio Bibel. Ein anderes Themenfeld, das die Menschen seit eh und je beschäftigt, ist ja die Prostitution. Einige nennen sie das älteste Gewerbe der Welt. Tatsächlich tauchen Prostituierte oder Dirnen, wie sie häufig genannt werden, schon sehr früh in der Bibel auf. Ich erinnere da zum Beispiel an die Geschichte von Juda und Tamar, die wir bereits in einer der letzten Sendungen gehört haben. In diesem Text, den wir gleich hören werden, geht es um die Dirne Rahab in Jericho. Spektakulär wird die Einnahme Jerichos im Buch Josua beschrieben, aber vorher mussten Stadt und Land erst ausgekundschaftet werden. Warum, Herr Dr. Fleischer?
Sehr einfach. Israel steht auf der anderen Seite des Jordan, das heißt im heutigen Jordanien. Und Jericho wird nach Überschreitung des Jordan die erste Stadt des verheißten Landes Kanaan sein. Und man will einfach gucken, welche Möglichkeiten haben wir, diese erste fremde Siedlung im verheißten Land in Besitz zu nehmen, zu erobern. Was ist taktisch klug? Was lässt man besser? Das ist eine strategische Überlegung, eine militärische Überlegung.
Und nachdem wir dann gleich den Text gehört haben, kommt direkt Musik, die passend die Eroberung Jerichos lautmalerisch darstellt. Um was handelt es sich denn hier für Musik?
Ja, ein Stück, das sicherlich nicht im Blick auf das Jericho-Kapitel komponiert ist, aber wie Sie schon sagen, dazu passt. Es ist der Eröffnungssatz der Sinfonietta des tschechischen Komponisten Leoš Janáček.
Dann hören wir zunächst den Text, Josua, zweites Kapitel, die Verse 1 bis 21 und danach die Sinfonietta.
Aus dem Buch Josua. Josua, der Sohn Nuns, schickte von Schittim heimlich zwei Kundschafter aus und befahl ihnen: Geht, erkundet das Land, besonders die Stadt Jericho. Sie brachen auf und kamen zu dem Haus einer Dirne namens Rahab. Dort wollten sie übernachten. Man meldete dem König von Jericho: Heute Nacht sind ein paar Männer hierher gekommen, Israeliten, um das Land auszukundschaften. Da schickte der König von Jericho Boten zu Rahab und ließ ihr sagen: Gib die Männer heraus, die bei dir in deinem Haus eingekehrt sind, denn sie sind gekommen, um das ganze Land auszukundschaften. Da nahm die Frau die beiden Männer und versteckte sie. Zu den Boten aber sagte sie: Ja, die Männer sind zu mir gekommen, doch ich wusste nicht, woher sie waren. Als das Stadttor bei Einbruch der Dunkelheit geschlossen werden sollte, sind die Männer weggegangen. Ich weiß aber nicht, wohin sie gegangen sind. Lauft ihnen schnell nach, dann könnt ihr sie noch einholen. Sie hatte aber die Männer auf das flache Dach gebracht und unter den Flachsstängeln versteckt, die auf dem Dach aufgeschichtet waren. Inzwischen hatte man die Verfolgung der Männer aufgenommen, und zwar in Richtung Jordan, zu den Furten hin. Und man hatte das Stadttor geschlossen, nachdem die Verfolger hinausgegangen waren. Bevor die Männer sich niederlegten, stieg Rahab zu ihnen auf das Dach hinauf und sagte zu ihnen: Ich weiß, dass der Herr euch das Land gegeben hat, und dass uns Furcht vor euch befallen hat und alle Bewohner des Landes aus Angst vor euch vergehen. Denn wir haben gehört, wie der Herr das Wasser des Schilfmeeres euretwegen austrocknen ließ, als ihr aus Ägypten ausgezogen seid. Wir haben auch gehört, was ihr mit Sion und Og, den beiden Königen der Amoriter, jenseits des Jordans gemacht habt. Ihr habt sie dem Untergang geweiht. Als wir das hörten, zerschmolz unser Herz, und jedem stockte euretwegen der Atem. denn der Herr, euer Gott, ist Gott droben im Himmel und hier unten auf der Erde. Nun schwört mir beim Herrn, dass ihr der Familie meines Vaters euer Wohlwollen erweist, wie ich es euch erwiesen habe, und gebt mir ein sicheres Zeichen dafür, dass ihr meinen Vater und meine Mutter, meine Brüder und meine Schwestern und alles, was ihnen gehört, am Leben lasst und dass ihr uns vor dem Tod bewahrt. Die Männer antworteten ihr: Wir bürgen mit unserem Leben für euch, wenn ihr nur unsere Sache nicht verratet. Wenn uns der Herr das Land gibt, werden wir dir unser Wohlwollen und unsere Treue zeigen. Darauf ließ die Frau sie mit einem Seil durch das Fenster die Stadtmauer hinab. Das Haus, in dem sie wohnte, war nämlich in die Stadtmauer eingebaut. Sie riet ihnen: Geht ins Gebirge, damit die Verfolger euch nicht finden. Dort haltet euch 3 Tage lang verborgen, bis die Verfolger zurückgekehrt sind. Dann könnt ihr eures Weges gehen. Die Männer sagten zu ihr: Wir können uns nur unter folgender Bedingung an den Eid halten, den du uns hast schwören lassen. Wenn wir in das Land eindringen, musst du diese geflochtene purpurrote Schnur an das Fenster binden, durch das du uns herabgelassen hast. Und du musst deinen Vater, deine Mutter, deine Brüder und die ganze Familie deines Vaters bei dir in deinem Haus versammeln. Jeder aber, der aus der Tür deines Hauses heraustritt, ist selbst schuld, wenn sein Blut vergossen wird. Wir sind dann ohne Schuld. Doch bei jedem, der mit dir in deinem Haus bleibt, tragen wir die Schuld, wenn Hand an ihn gelegt wird. Auch wenn du unserer Sache verrätst, brauchen wir uns nicht an den Eid zu halten, den du uns hast schwören lassen. Sie antwortete: Es sei, wie ihr gesagt habt. Dann ließ sie die beiden gehen und band die purpurrote Schnur an das Fenster.
Text aus dem Buch Josua und der erste Satz der Sinfonietta von Leos Janacek. Die Kundschafter sind zu Gast bei Rahab. Doch dass diese eine Dirne, also eine Prostituierte ist, das wird nur einmal erwähnt. Sonst lässt sich dies aber nicht aus ihrem Verhalten schließen. Also es gehen keine Männer rein und raus in ihrer Wohnung. Sie hat ein ganz normales Familienleben wie alle anderen auch. Hat das jetzt irgendeine Relevanz für den Verlauf der Geschichte im Buch Josua, dass es sich hier um eine Dirne handelt?
In gewisser Weise schon, weil sie natürlich durch ihren Beruf, um es mal so zu nennen, die ideale Tarnung für Spione ist. Das heißt, diese beiden hebräischen Männer können völlig unauffällig zu dieser Frau gehen. Jeder wird vermuten, sie gehen genau deshalb dorthin, weil sie Prostituierte ist. Und von da ist das die optimale Tarnung. Der eigentliche Grund aber, weshalb Rahab in diese Erzählung hineinkommt, ist, dass eine kananäische Prostituierte, das heißt eine doppelt negativ gesehene Frau, nämlich aufgrund ihres Ausländerinnen-Daseins, sie ist Kananäerin, gehört zum Feindesvolk, und zweitens, sie ist Dirne, ist natürlich nicht gerade der ehrenwerteste Beruf, auch schon damals nicht, wenn auch nicht verboten. Sie wird zur Glaubenszeugin, sie wird zur Retterin. Sie gehört schließlich ja sogar im Neuen Testament in den Stammbaum des Retters Jesu, und sie wird zur idealen Gastgeberin für diese beiden Spione. Das ist so prägend, dass das Neue Testament auf sie Bezug nimmt und in Jakobus 2,25 unter ausdrücklicher Nennung ihres Berufs, aber als einer gerechten Dirne.
Jakobusbrief, die strohene Epistel, wie Luther sie nannte, die Taten sind eigentlich das, was uns Christen auszeichnet. Sie sprachen eben gerade davon schon, dass es nicht unbedingt der ehrenwerteste Beruf war. Welche Rolle spielte denn überhaupt Prostitution zur Zeit des Alten Testaments? Ich meine, wir erinnern uns an die Geschichte von Juda. Das scheint ja so irgendwie so nebenbei, dass Prostitution, da ging man halt so mal hin. Also offensichtlich hatte man im Alten Testament weniger Probleme damit, wenn Männer zu Prostituierten gingen, als das, ich sag jetzt mal, vielleicht bei Paulus der Fall gewesen ist.
Also erstmal, dass es ein Wort dafür gibt, zeigt, dass es auch die Sache gab, Prostitution. Und das Hebräische hat ein Wort dafür. Wobei nochmal interessant zu sehen ist, dass es offensichtlich sozusagen zwei Bereiche gab, in denen Prostitution eine Rolle spielte. Das eine ist der weltliche Bereich, so wie wir uns das vorstellen. Und der scheint, wie gesagt, nicht besonders geachtet gewesen zu sein, aber andererseits auch nicht verworfen oder verboten. Auf der anderen Seite, und das macht der Heiligen Schrift dann sehr viel mehr Schwierigkeit oder wird auch wirklich dann negativ gesehen, ist die sogenannte Kultprostitution. Darunter versteht man den von Kanaan her gedachten Brauch, dass an Kultstätten Frauen bereit waren, mit den priesterlichen Diensthaber, möchte ich fast sagen, am entsprechenden Heiligtum geschlechtlich zu verkehren und das, um im Grunde Fruchtbarkeit zu bewirken, weil man stellte sich das Ganze so vor, Regen, der auf die Erde fällt, ist nichts anderes als der Same einer himmlischen Gottheit. Und damit das geschieht, damit sozusagen dieser Same herabkommt auf die Erde, vollzog man das als Ritus oder rituell im Rahmen des Kultes nach in einer sexuellen Begegnung zwischen einem Priester und einer sogenannten Kultdirne. Das ist aber sozusagen die Hereinholung der Sexualität in den Kult, der ist jetzt für Israel tabu.
Sexuelle Handlungen außerhalb der ehelichen Beziehungen sind im Alten Testament ja vielfach behandelt worden. Wir haben einmal den Ehebruch, nehmen wir David und Bathseba, diese Episode hatten wir ja schon bereits besprochen. Nicht so schlimm scheint tatsächlich zu sein, wenn ein Mann zu einer Prostituierten geht. Gibt es hier tatsächlich einen Unterschied? Wie sieht das Alte Testament das?
Ja, der entscheidende Unterschied ist, dass der Ehebruch im Alten Testament definiert wird im Rahmen der Polygamie, das heißt der Mehrehe. Und zum Zweiten, das Ehebruch heißt, ich breche in die Ehe eines anderen ein. Den Bruch der eigenen Ehe gibt es in diesem Sinne gar nicht. Also ein Mann kann nicht seine eigene Ehe brechen, sondern er kann nur in die Ehe eines anderen einbrechen. Und von daher ist das Phänomen Prostitution über das Stichwort Ehebruch gar nicht erfasst.
Aber die Frau wiederum, wenn sie mit einem anderen Mann Unzucht treibt, also außerhalb der Ehe, geht dann wieder nicht.
Das geht nicht, würde aber zunächst einmal auch über den anderen Mann her gesehen ja auch wieder ein Einbruch in die Ehe der Frau sein. Die fragen jetzt nicht danach, wer ist der Ausschlaggebende, wer ist der Anfänger in der ganzen
Beziehung. Also Sexualität eigentlich immer vom Mann her gedacht.
Ja.
Wir bleiben bei der Figur David im Alten Testament. Gleich kommen wir zum Buch Samuel im 21. Kapitel und dazu haben wir auch wieder etwas Musik, nämlich diesmal von Carl Nielsen. Um was für ein Stück handelt es sich hier?
Carl Nielsen ist neben Arthur Honegger derjenige, der eine Musik, in diesem Fall eine Oper, zu Saul und David, zu diesem großen Themenkomplex geschrieben hat. Und von daher eignet sich dann auch hier ein Zwischenspiel aus dieser Oper an dieser Stelle, um da mal hineinzuhören.
Da hören wir jetzt das Allegro Marziale, das Vorspiel zum zweiten Akt. Domradio Bibel. Hören wir nun eine kurze Episode über David auf seiner Flucht vor König Saul aus dem ersten Buch Samuel, Kapitel 21, die Verse 2 bis 7.
Aus dem ersten Buch Samuel. David gelangte nach Nob zu dem Priester Ahimelech. Ahimelech kam David aufgeregt entgegen und fragte ihn: Warum bist du allein und hast niemand bei dir? David antwortete dem Priester Ahimelech: Der König hat mir einen Auftrag gegeben und zu mir gesagt, niemand darf etwas von der Angelegenheit erfahren, in der ich dich sende und mit der ich dich beauftrage. Darum habe ich meine Leute an einem bestimmten Ort bestellt. Hast du vielleicht etwas zur Hand für mich? 5 Brote vielleicht? Dann gib sie mir oder gib mir, was du sonst finden kannst. Der Priester gab David Antwort und sagte: Gewöhnliches Brot habe ich nicht zur Hand, nur heiliges Brot ist da, aber dann müssen sich die jungen Männer von Frauen ferngehalten haben. David antwortete dem Priester: Wir haben uns schon gestern und vorgestern von Frauen ferngehalten, Als ich auszog, waren die Waffen der jungen Männer geheiligt. Wenn dies auch ein gewöhnlicher Marsch ist, so wird er doch durch die Waffen geheiligt. Da gab ihm der Priester heiliges Brot, denn es gab dort nur die Schaubrote, die man von dem Tisch vor dem Angesicht des Herrn entfernt, um an dem Tag, an dem sie weggenommen werden, frisches Brot aufzulegen.
Um von den heiligen Broten zu essen, müssen sich die jungen Männer von Frauen ferngehalten haben, mahnt der Priester Ahimelech den David. Um was für heilige Brote, Herr Dr. Fleischer, geht's denn hier überhaupt?
Der Text sagte es ganz am Schluss, es geht um die sogenannten Schaubrote. Diese Schaubrote wurden eben auf einem Tisch im Tempel aufgestellt und durften am Ende nur von der Priesterschaft gegessen werden. Die Priester selbst verdienten ja kein Geld oder hatten vor allen Dingen keine Grundstücke, von denen her sie sich den Erwerb erwirtschaften konnten, sondern lebten von den Spenden der Gläubigen. Und die Brote, die da aufgerichtet waren, zunächst als Schaubrote und damit als Hinweis auch auf die Schöpfergaben Gottes, durften nur sie essen und das war zugleich jetzt auch eine Möglichkeit, sich zu ernähren. Priester aber, damit sie überhaupt im Heiligtum sich aufhalten durften und dass sie davon essen konnten, unterlagen den Reinheitsvorschriften und dazu gehörte dann eben für die Zeit ihres Dienstes, die immer ein Wochendienst oder Monatsdienst war, dass sie sich in der Zeit von ihren Frauen enthielten. Wenn jetzt also irgendwelche andere von diesen Broten, geweihten Broten, essen wollten, musste denselben Regeln unterliegen wie die Priester auch.
Das heißt, dass dann im Umkehrschluss jetzt, wenn die Männer keine heiligen Brote essen können, sich ohne Probleme mit Frauen vergnügen? Oder ist damit gemeint im Grunde das ganz normale Sexualverhalten mit den Ehefrauen, sofern welche vorhanden sind, oder Prostitution oder Ähnliches?
Also erstmal ist das überhaupt nicht dann das Thema, was sie sonst tun. Aber hier geht es nicht darum, dass sie danach irgendwie sich amüsieren, sondern es geht ganz grundsätzlich in der Zeit kein Geschlechtsverkehr mit wem auch immer. Und wenn ich nicht im Heiligtum tätig bin, das gilt ja auch für die Priester, wenn sie Dienst frei haben, dürfen sie natürlich nach Hause gehen und mit ihren Frauen verkehren, so auch die Männer, die jetzt keine Schaubrote essen.
Reinheit und Unreinheit ist das letzte Thema, mit dem wir uns hier noch beschäftigen werden. Das Gesetz des Mose, was dieses vorschreibt, damit beschäftigen wir uns gleich. Als Überleitung haben wir noch ein Stück von Walter Braunfels, was wir hier gleich hören werden. Um was geht es hier genau und was hat das mit unserer Thematik zu tun?
Ja, Walter Braunfels hat als eines seiner letzten Werke eine Oper, ein Mysterienspiel komponiert, Verkündigung. Walter Braunfels war ein Komponist, der in Köln gelebt hat und schließlich sich zum Katholizismus bekehrt hat. Und diese Konversion auch immer in Musik umgesetzt hat. Und in der Oper Verkündigung nach einem Text von Paul Claudel geht es eigentlich um dieses alttestamentliche Thema der Reinheit bzw. Unreinheit, dass nämlich hier eine unreine Frau, das heißt nämlich eine aussätzige Frau, den Mann, den sie liebt, mit in diese Unreinheit einbezieht, dadurch, dass sie ihm einen Kuss gibt, denn Aussatz ist ansteckend. Und damit wird also diese ganze Thematik von Unreinheit und Ansteckung auf einem durchaus gewollt biblischen Hintergrund thematisiert. Und das passt ganz gut in den Zusammenhang, um den es gleich gehen wird.
Da hören wir jetzt aus dem Stück Verkündigung von Walter Braunfels einen Abschnitt. Reinheit spielt im Alten Testament eine große Rolle. Das Gesetzesbuch Levitikus füllt gleich mehrere Kapitel. Wie mit Aussatz und Unreinheit umzugehen ist, nicht immer ganz appetitlich. Warum ist dieses Thema denn im Alten Bund so wichtig, Herr Dr. Fleischer?
Das kann man eigentlich ganz gut vom Deutschen her erklären, denn wir haben im Deutschen ein Fremdwort für all das, was Ausfluss und Ähnliches betrifft, das heißt Sekret. Und Sekret kommt von lateinisch secretum, Geheimnis. Das heißt, es geht um etwas, wo der Mensch gar nicht so ganz weiß, was ursprünglich jedenfalls, wo kommt das Zeug her? Es ist etwas Geheimnisvolles um diese Ausflüsse und altorientalisch gesehen, dann würde ich dann das Alte Testament in diesem Zusammenhang mit einbeziehen, gehört dieses, was ich nicht richtig verstehe, in einen Bereich des Tabu hinein. Also das, womit ich nicht umgehen kann, das tabuisiere ich. Und deshalb ist es wichtig, diesen ganzen Komplex herauszuhalten. Menschen, die davon betroffen sind, völlig unterschiedslos, ob Mann oder Frau, egal, ob es um das Eitern einer Wunde geht, ob es um irgendeinen Genitalausfluss geht, spielt überhaupt keine Rolle. Alles, was in diesen großen Zusammenhang der Körpersekrete hineingehört und dessen, was ich da nicht beeinflussen kann, muss in irgendeiner Weise gebändigt werden, in Schach gehalten werden. Denn weil es so wenig greifbar ist, könnte es auch sein, dass es unrein macht. Das ist jetzt die Vorstellung eben. Das ist nicht beherrschbar, das hat eine gewisse Anrüchigkeit und deshalb muss es ausgeschlossen werden, damit das Unreine, die, die nicht unrein sind, nicht infiziert im wörtlichen Sinne.
Und diese Thematik aus dem 15. Kapitel des Buches Levitikus hören wir jetzt in voller Länge.
Aus dem Buch Levitikus. Der Herr sprach zu Mose und Aaron: Redet zu den Israeliten und sagt zu ihnen, wenn ein Mann einen Ausfluss aus seinem Körper hat, so ist dieser Ausfluss unrein. Hat er diesen Ausfluss, so besteht seine Unreinheit. Ob sein Körper den Ausfluss fließen lässt oder ihn zurückhält, bei ihm liegt Unreinheit vor. Jedes Lager, auf das sich dieser Mann legt, und jeder Gegenstand, auf den er sich setzt, ist unrein. Wer sein Lager berührt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wer sich auf einen Gegenstand setzt, auf den der Leidende saß, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wer den Körper des Leidenden berührt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wenn der Kranke eine reine Person anspuckt, muss sie ihre Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Jeder Sattel, den der Kranke benutzt, ist unrein. Jeder, der irgendeinen Gegenstand berührt, der unter dem Kranken war, ist unrein bis zum Abend. Wer einen solchen Gegenstand trägt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Jeder, den der Kranke berührt, ohne zuvor seine Hände mit Wasser abzuspülen, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Ein Tongefäß, das der Kranke berührt, muss zerbrochen und jedes Holzgerät mit Wasser abgespült werden. Wird dieser Mann von seinem Ausfluss rein, soll er 7 Tage bis zu seiner Reinigung zählen. Danach muss er seine Kleider waschen, seinen Körper in Quellwasser baden und ist dann rein. Am 8. Tag soll er 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen, vor den Herrn zum Eingang des Offenbarungszeltes kommen und sie dem Priester geben. Mit der einen soll der Priester ein Sündopfer und mit der anderen ein Brandopfer darbringen. Der Priester soll ihn so vor dem Herrn wegen seines Ausflusses entsühnen. Hat ein Mann Samenerguss, soll er seinen ganzen Körper in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Jedes Kleid und jedes Lederstück, auf das Samen gekommen ist, muss mit Wasser gesäubert werden und ist unrein bis zum Abend. Schläft ein Mann, der Samenerguss hat, mit einer Frau, müssen sich beide in Wasser baden und sind unrein bis zum Abend. Hat eine Frau Blutfluss und ist solches Blut an ihrem Körper, soll sie 7 Tage lang in der Unreinheit ihrer Regel verbleiben. Wer sie berührt, ist unrein, bis zum Abend. Alles, worauf sie sich in diesem Zustand legt, ist unrein. Alles, worauf sie sich setzt, ist unrein. Wer ihr Lager berührt, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Wer irgendeinen Gegenstand berührt, auf dem sie saß, muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Befindet sich etwas auf dem Bett oder auf dem Gegenstand, auf dem sie saß, wird derjenige, der es berührt, unrein bis zum Abend. Schläft ein Mann mit ihr, so kommt die Unreinheit ihrer Regel auf ihn. Er wird für 7 Tage unrein. Jedes Lager, auf das er sich legt, wird unrein. Hat eine Frau mehrere Tage außerhalb der Zeit ihrer Regel einen Blutfluss oder hält ihre Regel länger an, ist sie für die ganze Dauer dieses Ausflusses im gleichen Zustand der Unreinheit wie während der Zeit ihrer Regel. Jedes Lager, auf das sie sich während der ganzen Dauer ihres Ausflusses legt, ist so wie ihr Lager, auf dem sie während ihrer Regel liegt. Jeder Gegenstand, auf den sie sich setzt, wird unrein, wie bei der Unreinheit ihrer Regel. Jeder, der diese Gegenstände berührt, wird unrein. Er muss seine Kleider waschen, sich in Wasser baden und ist unrein bis zum Abend. Ist sie von ihrem Ausfluss rein, soll sie 7 Tage zählen und dann rein sein. Am 8. Tag soll sie 2 Turteltauben oder 2 junge Tauben nehmen und sie dem Priester zum Eingang des Offenbarungszeltes bringen. Der Priester soll die eine als Sündopfer und die andere als Brandopfer verwenden. Er soll sie so vor dem Herrn wegen ihres verunreinigenden Ausflusses entsühnen. Ihr sollt die Israeliten vor ihrer Unreinheit warnen, damit sie nicht in ihr sterben müssen, weil sie meine Wohnstätte in ihrer Mitte verunreinigen. Das ist das Gesetz für einen Mann, der einen Ausfluss hat, für einen, den ein Samenerguss unrein gemacht hat, und für die Frau in der Unreinheit ihrer Regel, also für den Mann oder die Frau mit Ausfluss und den Mann, der mit einer unreinen Frau schläft.
Ein eher unappetitlicher Text aus dem Buch Levitikus war das 15. Kapitel, bei dem man gar nicht so gerne ins Detail gehen möchte. Aber Herr Dr. Fleischer, da müssen wir jetzt wohl durch. Blutfluss, Ausfluss, Samenerguss werden hier behandelt. Und die betroffenen Personen werden regelrecht wie Aussätzige behandelt. Und dann heißt es am Schluss auch noch, dass dies entsühnt werden muss. Können denn die Betroffenen etwas dafür?
Das ist nicht die Frage, ob sie etwas dafür können. Prinzipiell sind wohl 2 Vorstellungen mit diesen ganzen Ausflüssen verbunden. Wie das Wort Ausfluss sagt, verlässt etwas den Körper und das wird biblisch als Verlassen von Lebenskraft gedeutet. Das heißt, da wird einer geschwächt und die ganzen Wiedereingliederungsriten, Entsühnungsriten, wollen nichts anderes als sozusagen den Einzelnen wieder stärken und voll lebensfähig machen. Das ist die eine Seite. Die andere Seite, Ausfluss hat dann sicherlich als etwas Krankhaftes gesehen. Krankheit wiederum wird alttestamentlich zu großen Teilen im Sinne des Tun-Ergehen-Zusammenhangs gesehen, der besagt, es geht einem schlecht, weil er vorher Böses getan hat. Das heißt, es wird tatsächlich ein Zusammenhang vermutet zwischen in diesem Fall dem Ausfluss und einer göttlichen Strafe. Also geht es letztlich darum, dass der Einzelne wieder in seine rechte Beziehung zu Gott gestellt wird, entsühnt wird, wenn dieser Ausfluss vorbei ist. Das heißt, man deutet das Verschwinden des Ausflusses als eine Wiederannahme durch Gott, die jetzt nochmal rituell aber besiegelt und in der Öffentlichkeit auch festgehalten wird. Denn man war ja vorher auch öffentlich ausgeschlossen. Also muss jetzt auch öffentlich gesagt werden, mit dem darfst du wieder Kontakt haben, beziehungsweise du darfst wieder in den Tempel gehen.
Bei betroffenen Personen heißt es ja immer, sie müssen sich im Wasser baden und sind danach trotzdem noch unrein bis zum Abend. Warum nach dem Baden immer noch unrein und warum bis zum Abend?
Ja, der Abend ist halt die entscheidende Grenze, weil nach biblischer Zählweise, und zwar gemäß der Reihenfolge beim Schöpfungsbericht, es ward Abend und es ward Morgen, ein Tag, der neue Tag mit dem Vorabend beginnt, was wir in der katholischen Liturgie ja mit der ersten Vesper vom Tag auch kennen. Und das heißt, eine Ausgrenzung oder irgendeine Karenzzeit endet immer mit dem Abend, weil dann der neue Tag beginnt und das heißt, der neue Zustand beginnt auch mit dem neuen Tag.
Also eine eher liturgische Einordnung, könnte man heute sagen. Ja, jetzt wissen wir also, welchen Status Menschen, die an Ausfluss bestimmter Art leiden, hatten. Das ist natürlich auch wichtig jetzt als Hintergrundwissen für die Textstelle aus dem Neuen Testament, die wir gleich als nächstes hören werden, wenn es dann um die blutflüssige Frau geht, der Jesus begegnet. Die Evangelisten Matthäus, Markus und Lukas berichten darüber. Wie es dann bei Markus aussieht, darüber sprechen wir gleich. Vorher hören wir noch Musik von Anton Bruckner. Herr Dr. Fleischer, warum jetzt an dieser Stelle Anton Bruckner?
Nun, es wird ja gleich um die berühmte Erzählung von der blutflüssigen Frau gehen. Und was diese Frau sucht, ist letztlich Heil. Und in einem übertragenen Sinne geht es in dem Chorwerk von Anton Bruckner genau um diese Bitte um Heil an Gott gerichtet. Und dies jetzt aber in der Vergrößerung, das heißt, das Heil wird jetzt nicht nur für die einzelne Person, sondern für das ganze Volk Gottes erbeten. Und das, finde ich, ist eine ganz schöne Übertragung der Markus-Perikope ins Musikalische hinein.
Hören wir jetzt also die Motette Salvum fac populum von Anton Bruckner. Matthäus, Markus und Lukas, man bezeichnet sie auch als die drei Synoptiker, erzählen in ihren Evangelien alle die Begegnung Jesu mit der blutflüssigen Frau. Am ausführlichsten wird die Geschichte jedoch bei Markus erzählt. 5. Kapitel, die Verse 25 bis 34.
Aus dem Markus-Evangelium. Unter den Leuten war eine Frau, die schon 12 Jahre an Blutungen litt. Sie war von vielen Ärzten behandelt worden und hatte dabei sehr zu leiden. Ihr ganzes Vermögen hatte sie ausgegeben, aber es hatte ihr nichts genutzt, sondern ihr Zustand war immer schlimmer geworden. Sie hatte von Jesus gehört. Nun drängte sie sich in der Menge von hinten an ihn heran und berührte sein Gewand. Denn sie sagte sich, wenn ich auch nur sein Gewand berühre, werde ich geheilt. Sofort hörte die Blutung auf, und sie spürte deutlich, dass sie von ihrem Leiden geheilt war. Im selben Augenblick fühlte Jesus, dass eine Kraft von ihm ausströmte, und er wandte sich in dem Gedränge um und fragte, »Wer hat mein Gewand berührt?« Seine Jünger sagten zu ihm, »Du siehst doch, wie sich die Leute um dich drängen, und da fragst du, wer hat mich berührt?« Er blickte umher, um zu sehen, wer es getan hatte. Da kam die Frau, zitternd vor Furcht, weil sie wusste, was mit ihr geschehen war. Sie fiel vor ihm nieder und sagte ihm die ganze Wahrheit. Er aber sagte zu ihr, »Meine Tochter, dein Glaube hat dir geholfen. Geh in Frieden. Du sollst von deinem Leiden geheilt sein.
Die Heilung der blutflüssigen Frau im Markus-Evangelium, 5. Kapitel, die Verse 25 bis 34. Vieles erklärt sich sicherlich aus dem Levitikus-Text, den wir vorab gehört haben. Herr Dr. Fleischer, eigentlich ist die Frau eine Unberührbare. Oder wie darf man denn ihr Zittern vor Furcht verstehen?
Es ist ein Aspekt der Geschichte, dass sie eine Unberührbare ist und deshalb zittert sie. Denn es ist für sie ein hohes Risiko, sich jetzt in die offene Gesellschaft hineinzubegeben. Aber dieses Zittern drückt zugleich aus, dass sie eigentlich unter einer dreifachen Not leidet. Sie leidet an ihrer Krankheit, die sie seit vielen Jahren mit sich herumschleppt und keiner konnte heilen. So wie Menschen an Krankheit leiden und nicht mehr ein- noch auswissen. Sie leidet an dem finanziellen Ruin, denn sie hat ja viel dafür investiert, dass Ärzte ihr möglicherweise helfen. Und sie konnten nicht helfen. Und sie leidet eben an dem gesellschaftlichen Ausschluss, an dem Ausgestoßensein. Das alles kommt in dem Zittern zusammen.
Jesus wird von ihr selbst ja nicht berührt. Sie berührt lediglich sein Gewand. Was hätte denn nach dem Gesetz des Mose mit ihr normalerweise geschehen müssen?
Jetzt wären aufwendige Reinigungsriten vorgesehen gewesen. Zunächst mal auf der Seite Jesu, weil er durch sein Gewand jetzt eben auch verunreinigt ist. Für die Frau wären Reinigungsriten vorgesehen, vor allen Dingen, weil ja jetzt die Heilung auch erfolgt. Die sind dann sowieso nicht weg damit, sondern sie muss sich nochmal den jüdischen Reinigungsriten unterziehen. Sie wäre jetzt deswegen wahrscheinlich nicht gleich zum Tode verurteilt worden.
Aber nichts von alledem geschieht. Die Frau wird nämlich geheilt und Jesus sagt ihr, sie soll in Frieden gehen. Wie kann man das verstehen? Hebt Jesus das Gesetz des Mose auf, dadurch, dass die Frau jetzt nicht die Reinigungsvorschriften einhalten muss?
Es ist eine zu einfache Sicht der Dinge, zu sagen, Jesus hebt das Gesetz auf. Er stellt sich selber dar und das immer wieder in den Evangelien als derjenige, der aufzeigt, was der eigentliche Sinn des Gesetzes ist. Des Gesetzes, das man vielleicht besser übersetzt mit Weisung Gottes. Es ist ja immer eine Weisung, die zum Leben verhelfen will. Es ist eine Weisung, die letztlich dem Menschen dient, wo also die erste Frage nicht ist, was hat Gott davon, wenn der Mensch dieses Gesetz, diese Weisung einhält, sondern was hat der Mensch davon? Aber die Menschen sind immer in der Gefahr, dieses Gesetz zu verdinglichen und ihm ein Eigenleben zu verleihen, dass auf einmal das Wohl des Menschen nicht mehr im Vordergrund steht, sondern nur noch die Einhaltung des Gesetzes. Und hier kippt Jesus wieder alles um in die richtige Reihenfolge. Und jetzt geht es darum aufzuzeigen, hier gilt es der Frau zuerst zu helfen und nicht als erstes die Frage zu stellen, welche Reinigungsriten sind erforderlich, darf die mich überhaupt anfassen, die Frau ist in Not, ihr muss geholfen werden und dann ist alles andere zu klären.
Wir haben uns in den vergangenen Sendungen mit vielen, vielen Themen beschäftigt, die sicherlich auch einigen Hörern unter den Nägeln brennen, wenn es um Gesetze und Vorschriften zu den Themen Ehe, Familie und Sexualität geht. Wie bindend und zeitlos sind diese denn heute für uns? Und gibt es auch Entwicklungen und Modalitäten, gerade wenn man jetzt mal auf die Diskussion im Vorfeld der heute begonnenen Synode schaut?
Man muss jetzt mal ganz klar haben, die Heilige Schrift, und das gilt für Altes wie Neues Testament, ist nicht einfach ein Rezeptbuch, das ich anwenden kann, so wie es da steht, so praktiziere ich es heute. Wenn ich das täte, müssten wir natürlich eine Todesstrafe bei Ehebruch haben, müssten wir eine Todesstrafe bei Homosexualität haben, müssten wir wieder Sklaverei einführen und gucken, wie regeln wir intern die Sklaverei, dürfte es zum Beispiel innerhalb der Kirche und auch sonst für Christen überhaupt keinen Eid geben, der wie selbstverständlich praktiziert wird. Dass es anders zugeht, zeigt ja, dass wir ständig nachfragen, ja, wie ist denn dieses Wort Gottes zu verstehen? Wie ist es jeweils neu zu aktualisieren? Und das heißt auch im Blick auf die Synode, sie kann nicht einfach Heilige Schrift heranziehen und sagen, da finde ich die Lösung auf die Fragen unserer Zeit, sondern was ist sozusagen Gottes Geist hinter diesen Texten? Und von dort her muss sie fragen, wie können wir jetzt diese Worte anwenden, neu interpretieren auf die Fragen unserer Zeit? Wie können wir auch eine Antwort finden, wenn Homosexualität, um nur ein Beispiel nochmal zu nennen, heute anders gesehen wird, eingeordnet wird, als es in damaliger Zeit der Fall war? Und wie können wir, getragen von Gottes Wort, neue Antworten aus der Heiligen Schrift auf die Fragen unserer Zeit finden? Das hat Kirche immer wieder getan und muss sie jetzt auf dieser Synode auch wieder tun.
Ein sehr schönes Schlusswort, Herr Dr. Fleischer. Und damit endet nun auch unsere spätsommerlich-frühherbstliche Sendereihe Domradio Bibel. Heute hat in Rom die 14. ordentliche Generalversammlung der Bischofssynode begonnen. In den nächsten 3 Wochen werden Bischöfe aus aller Welt über die Berufung und Sendung der Familie in Kirche und Welt von heute diskutieren und debattieren. An 5 Sonntagen haben wir uns mit Schriften aus dem Alten und Neuen Testament zu den Themen Ehe, Familie und Sexualität beschäftigt. Herr Dr. Fleischer, ich sage Ihnen ganz herzlichen Dank für Ihre Erläuterungen und Ausführungen, die weit über die übliche Textanalyse und Auslegung hinausgeführt hat. Ja, und ganz herzlich bedanken möchte ich mich natürlich auch bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie immer wieder sonntags Domradio eingeschaltet haben. Ich bin Herr Hendrik Stehns und wünsche Ihnen auch noch einen schönen Sonntagabend. Und Herr Dr. Fleischer, auch ganz herzlichen Dank noch einmal dafür, dass Sie uns hier Rede und Antwort gestanden haben.
Sehr gerne und einen schönen Abend noch.
Einen schönen Sonntagabend.